Guten Morgen. Guten Morgen. Gestern, als wir unterwegs waren aus Belfast nach Dublin, haben einige von uns live mitverfolgen können, wie Herr Trump im Auftrag des iranischen Regimes im Auftrag der Konservativen oder in Zusammenarbeit mit den Konservativen in Iran das Atomabkommen gekündigt hat. Ich sage das jetzt etwas sarkastisch. Denn letztendlich die Analyse wird darauf hinauslaufen, dass unterstützt werden nur die radikalen Kräfte in Iran. Das ist etwas, das Ganze macht einem schon Sorge, die ganz harsche Formulierungen von Trump. Und da ist wieder ein neues Kapitel aufgestoßen worden. Man hat es versucht zu verhindern, es ist nicht gelungen. Europa ist vorgeführt worden wie nie zuvor. Es ist etwas, was sehr volatil ist, sehr besorgniserregend. Und aus diesem Grund haben wir gedacht, wir machen heute zunächst einmal einen Block zu dieser aktuellen Geschichte. Wir werden das versuchen einzusetzen. Wir werden versuchen, das zu verstehen, weil das Motto der Runde ist ja auch die Defragmentierung, das, was Kurt Spielmann gesagt hat. Ich möchte deshalb zunächst Erich um eine kurze Einschätzung mit ein paar Bildern fragen. Ich würde dann ganz gern auch Kurt Spielmann fragen, wenn es möglich ist, ad hoc eine Einschätzung zu geben. Und ich möchte Elham Manea fragen, aus ihrer Heimat, aus der Sicht ihrer Heimat, aus Jemen. Sie betrachtet die Geschichte im Nahen Osten aus einer anderen Perspektive. Das zu beschreiben in diesem Stellvertreterkrieg, was bedeutet das jetzt, diese Verhärtung, diese Positionierung von Trump nochmals stärker auf der Seite Saudi-Arabiens, was bedeutet das für ihr Land, für den ganzen Nahen Osten? Also diesen Block würde ich dann machen. Dann gleich anschließend würde ich den Uli fragen, die Geschichte, die auch direkt mit Trump zu tun hat, über das Verhältnis USA, Israel, Jerusalem aufzuarbeiten. Uli muss nachher die Runde kurz verlassen, um ein paar Sachen zusammenzustellen für die NZZ. Das hat natürlich Vortritt. Aber dann sind, ich glaube, so bekommen wir dann vor der Kaffeepause vielleicht ein umfassenderes Bild über das, was da alles auf uns zukommt. Erich.
Vielen Dank. Ich muss vielleicht vorausschicken, wir sehen uns eigentlich öfters in Isfahan, er und ich, als irgendwo in der Schweiz. Das ist ganz eigenartig. Wir machen Reisen in Iran. Ich glaube, ich war 25 Mal ungefähr schon dort. Und der Zufall will es, dass wir uns immer in Isfahan kreuzen sich unsere Wege. Das einfach als Vorausinformation. Es gibt schlimmere Orte, wo man sich treffen könnte. Was ich tue, ich mache eigentlich gar keine Einschätzung. Ich möchte einfach ein paar Fakten, Zahlen und Hintergründe kurz erläutern, damit man das Ganze etwas besser versteht, was sich da jetzt abspielt. Also Iran, ein Land mit ungefähr 80 Millionen Menschen. Näher. Ah, es blubbert. Weiter. Ist besser so? Ist besser so? Echt? Nein, nicht besser so. Also was machen wir? Ja.
Nachher nicht mehr zu hören.
Aha. Also, wir versuchen. Er kann ja auch die Hücher fahren, eventuell. Gut, wir hatten das Atomabkommen, das wurde ja bekanntlich geschlossen im Jahr 2015 und betrifft unter anderem ja hauptsächlich die atomaren Anlagen in diesem Iran. Hier sehen wir die alle aufgezeichnet. Die sind jetzt sämtliche. Diejenigen, die mit dem Atomprogramm haben, werden ja wirklich inspiziert von der IAEA auf eine sehr gründliche Art und Weise. Es gibt kein Land, das gründlicher kontrolliert wird als Iran. Und es gibt einen einzigen noch Zusatzvertrag, den sie noch nicht erfüllt haben, der dann im Jahr 2022 noch dazukommen sollte. Aber man kann sagen, da kann man den Iranern nicht vorwerfen, dass sie irgendetwas geschummelt haben. Und diese Dokumente, diese sogenannten, die ja Netanyahu zeigte, die bezogen sich auf angebliche Weiterführung noch von atomaren Programmen bis zum Jahr 2007 oder 2009. Die IAEA andererseits hat ja festgestellt, dass die Iraner im Jahr 2003 sämtliche Versuche an irgendwelchen Programmen zu arbeiten, die möglicherweise zu einer Bombe geführt hätten, dass sie im Jahr 2003 das eingestellt haben. Also kann man ihnen eigentlich nicht vorwerfen. Die verhandelten ja auch sehr lange und sehr zäh. Und international wurde es von amerikanischer und europäischer Seite ja als einer der größten und den größten Erfolg der Obama-Administration, hier sehen wir den damaligen Außenminister Kelly, wurde es so dargestellt. Rechts übrigens der iranische Außenminister in der Mitte. Das Ganze löste große Freude aus in Iran. Und das ist nun eben das Problem. Wenn man die wirtschaftliche Situation jetzt anschaut und sie vergleicht mit der Zeit vor 2015, ja mit der Zeit von Ahmadinejad, da kann man feststellen, dass die Wirtschaft zwar prozentual Wachstumsraten erreicht hat, die sehr ansehnlich sind, und dass die Inflation zurückgegangen ist auf 9%, sie war vorher über 24%. Aber die Leute haben in ihrer Euphorie angefangen, mehr Geld auszugeben, als eigentlich ihnen statthaft gewesen wäre. Und das führt dazu, dass wir heute, und wir sehen das, wenn wir durch Iran reisen, dass wir heute eine etwas größere Unzufriedenheit haben der Leute, als das vorher gewesen ist, wenn man rein die wirtschaftliche Situation betrachtet, das, was die Leute ausgeben können und was sie als sich selbst also empfinden, wie ihr Alltag ist. Da sagen alle, da gibt es Umfragen darüber, die muss man ernst nehmen, die sagen, ja, die wirtschaftliche Situation der einzelnen Familien ist schlechter, als sie war damals unter Ahmadinejad. Aber das hängt damit zusammen, dass dieses Atomabkommen, hätte ja zur Aufhebung der Sanktionen führen sollen, dass das eine Kauflust ausgelöst hat. Und das gilt für den Immobiliensektor und das gilt für den täglichen Konsum der Menschen. Da ist eine gewisse Frustration vorhanden, die dann auch mit dazu geführt hat, dass es zu diesen Demonstrationen kam im Dezember und im Januar. Die wurden ja oft als große Unruhen bezeichnet. Man hat das etwas übertrieben, muss ich sagen. Aber es gab sie und es gibt eine Frustration in der Gesellschaft, wenn man mit den Leuten länger redet, die fühlbar ist und die im Ökonomischen beheimatet ist und die auch in Bezug auf die Arbeitslosigkeit sich bezieht. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Sie ist allerdings nicht so hoch, wie es von gewissen westlichen Medien dargestellt wird. Man hat eine statistisch akzeptierte Arbeitslosigkeit, also von der Regierung akzeptiert, von 13%. Die Kritiker sagen, sie sei wohl etwas höher, sei wohl 16-17%. Das kann sein. Aber wenn wir das mit Spanien vergleichen, ist es tiefer. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit, die ist hoch, die wird auf über 20% geschätzt. 25% möglicherweise, aber in Spanien haben wir 40% Jugendarbeitslosigkeit. Also einfach, wenn man es vergleicht mit gewissen europäischen Staaten, ist die Situation nicht so schlimm. Jedenfalls das, was ich heute las in der New York Times, the economy is in free fall, das stimmt nun eindeutig nicht, sondern es gibt eine Delle, gibt es, und die führt zu einer gewissen Unzufriedenheit bei den Leuten. Also den Iranern kann man nicht vorwerfen, dass sie sich dass sie nach Möglichkeiten gesucht hätten, dieses Abkommen zu umgehen. Aber was man ihnen vorwirft, und das ist das, was Trump ja gesagt hat und was die Konservativen in den USA zum Teil auch vorher schon gesagt haben, dass die Iraner mit ihren militärischen Programmen den Geist des Abkommens verletzen, was immer dieser Geist sein mag. Und sie sagen, die Raketenprogramme, die sollte man unbedingt verbieten, die sollten sie nicht machen dürfen. Jetzt sagen die Iraner natürlich was anderes. Die weisen auf Folgendes hin. Das ist eine Karte von Iran mit den amerikanischen Basen rundherum. Also die kann man nicht diskutieren. Das sind Tatsachen. Ja? Und das sind große Einheiten zum Teil. Also was wir unten haben im Persischen Golf ist die 5. Flotte. Und wir wissen ja, insgesamt haben die Amerikaner 874 militärische Stützpunkte weltweit. Und da rund um diesen Iran herum sind eigentlich schon ziemlich viele. Also wenn ich Iraner bin oder wenn ich die Welt anschaue aus der Sicht von Teheran, dann muss ich sagen, ich bin eigentlich ziemlich eingekreist von amerikanischen Präsenz, von amerikanischen militärischen Stützpunkten. Und dann sagen sie, und Israel, das droht ja auch ständig, dass sie uns angreifen, dass sie gegen unsere atomaren Forschungsanlagen oder das, was wir verbunkert haben, dass sie da eine Attacke führen. Und damit rechtfertigen sie dann eben gewisse Dinge, nämlich ihr Raketenprogramm. Darum geht es ja immer wieder, eben beim sogenannten der Verletzung des Geistes des Abkommens durch die Iraner. Da sehen wir die Ranges der Raketen, die Iran hat, und das haben die tatsächlich. Und die sagen, wir müssen uns wappnen, müssen uns wehren dagegen, denn wir sind von außen sind wir bedroht. So ist die iranische Darstellung, führt dann dazu, dass es zu einer sehr, ich würde sagen, ambivalent schwierigen Situation führt. Iraner sagen, wir brauchen eine Präsenz im näheren Ausland, damit wir nicht den Terror bei uns selber haben. So rechtfertigen sie ja auch den Aufbau der Pasdaran, respektive der Al-Quds-Brigaden. Die Pasdaran sind eine quasi legale Parallelarmee innerhalb des Landes, wurden gegründet und aufgezogen, noch in der Zeit von Khomeini, weil Khomeini hatte ein Misstrauen gegenüber der traditionellen Armee, die aus der Schah-Zeit kam. So bauten sie die Pasdaran auf. Und wenn wir da einen Vergleich ziehen wollten zum Westen, würde man sagen, das ist vielleicht so ein bisschen was Ähnliches wie die Marines in Amerika. Aber sie unterstehen direkt dem religiösen Führer, also sie haben eine Sonderrolle, werden im Land allgemein auch geachtet. Innerhalb der Pasdaran sind dann wieder andere Gruppierungen formiert worden, vor allem die Al-Quds-Brigaden. Die Al-Quds-Brigaden, das sind die Einheiten, die im Ausland eingesetzt werden, also gegen den IS in Irak, gegen den IS in Syrien und zur Unterstützung von Assad in Syrien. Da sind wir beim heiklen Problem, dass das Ausland sagt, ja, also eine Auslandpräsenz, die dazu angetan ist, dass man die IS einschnürt oder dass man die eindämmt, ist ja soweit in Ordnung. Aber die ist ja im Grunde genommen, ist das ein Vorwand, in Tat und Wahrheit ist diese Al-Quds-Brigade eine Einheit, welche eigentlich nur den Zweck hat, Assad zu stützen. Jetzt können wir darüber diskutieren, ist das zu verurteilen oder ist es das nicht. Die haben einen sehr fähigen Kommandanten, der heißt Soleimani. Ist ein echter Volksheld, wenn man durch Iran reist. Überall gibt es so kleine Abzeichen, die kann man kaufen von diesem Soleimani. Und die Amerikaner sagten eine Zeit lang auch, es ist eigentlich unser Freund, denn er bekämpft auf eine effiziente Art und Weise diesen IS. Aber eben die andere Seite, die Kehrseite der Geschichte ist dann, dass Soleimani mit seinen Al-Quds-Brigaden Assad stützt. Die Größenordnungen sind übrigens noch interessant. Ich meine, die Israelis sagen ja immer wieder, wir sind schwerstens bedroht durch diese Al-Quds-Brigaden und durch die Pasdaran, die Iraner, die nebenan quasi schon sind in Syrien. Und manchmal gibt es auch Verzerrungen in der Darstellung. Letztens las ich in einer Zeitung die Zahl von 150.000 Pasdaran, Revolutionswächter. Das muss eine Null zu viel gewesen sein, denn alle Quellen sprechen von 5.000 bis 15.000. Das ist die Größenordnung, die man ungefähr hat. Dazu kommen Milizen, schiitische Milizen, die das Assad-Regime anstellen. Und die schätzt man dann wiederum auf bis zu 100.000. Also es ist schon eine Präsenz, die relativ ansehnlich ist. Und dagegen eben wehrt sich ja, der will sich Trump wehren mit dem, dass er sagt, jetzt kündige ich dieses Atomabkommen. Aber das eine hat mit dem anderen ja wahrscheinlich nichts zu tun. Und dann gibt es auch interessante Darstellungen in Bezug auf die iranische Präsenz. Das ist eine Karte, die hat die New York Times veröffentlicht. Niemand hat je recherchieren können, wie akkurat sie tatsächlich ist. Und die Legende sagt, die Veröffentlichung liegt ungefähr fünf Wochen zurück, sagt, das alles sind iranische Basen. Und es sind wahrscheinlich schon Orte, Stellungen, wo Iraner einige Leute haben. Aber mit den 5.000 bis 15.000 können sie nicht hier überall die großen Basen haben. Aber man macht ein bisschen Propaganda auch mit der, ja, wahrscheinlich doch etwas überzogenen Darstellung dieser iranischen Bedrohung. Und vorläufig sind es ja eher die Iraner, die aufs Haupt geschlagen werden. In dieser Nacht oder gestern wieder wurden 9 umgebracht durch eine Attacke der Israeli in der Nähe von Damaskus. Und vor etwa einer guten Woche waren es 16, die umgekommen sind. Also die Israeli gehen zurzeit sehr offensiv vor gegen diese verschiedenen Punkte, wo mehr oder weniger große oder mehr oder weniger kleine Kontingente von Iranern vorhanden sind. Noch ein Blick vielleicht auf die Karte, nochmals auf den Persischen Golf. Das ist ja eine interessante geografische Situation. Da sehen wir noch ein bisschen mehr im Detail, das, was ich vorher im größeren Rahmen zeigte, also mit amerikanischen Basen. Die größte ist ja diejenige bei Bahrain, das ist die 5. Flotte. Und jetzt kreuzen die amerikanischen Schiffe da in diesem Golf herum. Es kreuzen auch die Patrouillenboote, recht gut ausgerüstete von den Pastoran in diesem Golf herum. Und das ist so eine Befürchtung, die ich immer wieder habe, dass die sich mal irgendwie zu nahe kommen und dass ein verrückt gewordener Kommandant, besonders in einer Situation, wie wir sie jetzt haben, da eine aufgeheizte Stimmung herrscht, dass da einer mal zeigen will, ja, also ich mache jetzt mal irgendetwas auf eigene Faust und die sind uns zu nahe gekommen und dass da ein Zwischenfall passiert wegen dieser unglaublichen Nähe, die man hat von der einen Seite zur anderen. Das betrachte ich als eine echte Gefahr, die es hier gibt. Wird auch immer wieder gesagt, die Straße von Hormus, die da also rechts drüben ist, das ist das Nadelöhr. Und da geht tatsächlich noch ungefähr, ich glaube, 35% des verflüssigten Erdgases und des Erdöls, aber Erdgas, verflüssigtes wird immer wichtiger. Die Katari waren da besonders gut im Entwickeln, also im Finanzieren der Entwicklung der Technologie des Transports von verflüssigtem Erdgas, geht ungefähr 35% der weltweiten Mengen, die man verbraucht, geht durch diese Straße von Hormus. Und die Iraner drohten ja auch immer wieder mal, unterschwellig, nicht offiziell, aber es wurde so gesagt, wir könnten natürlich diese Straße von Hormus könnten wir blockieren und dann müsst ihr dann sehen, wie es geht. Wenn wir so die Karte anschauen, denken wir, ziemlich schwierig, die Straße von Hormus ist an der engsten Stelle 40 Kilometer, aber sie hat nur 3 Fahrrinnen und die 3 Fahrrinnen könnten sie die schon blockieren. Also mit anderen Worten, wir haben eine brisante Situation, eine Situation, die ganz sicher nicht entschärft worden ist durch Trumps Entscheidung von gestern Abend.
Jetzt möchte ich gerne den Urs Spielmann fragen. Möchtest du hierher kommen, Kurt, oder möchtest du sitzen bleiben? Das ist, ja. Ja, genau. Ja, genau. Also, kannst du vielleicht darüber stehen? Also, was wir uns heute Morgen überlegt haben, was Trump gemacht hat, ist das, um eine neue Kräfte, ein Kräfteverhältnis zugunsten Amerikas, zu Ungunsten der Amerikaner und gegen Iran zu schaffen? Oder hat er das im Wesentlichen getan, um nächstes Jahr bei den Wahlen zu gewinnen?
Ganz klar Letzteres.
Aha.
Das ist Innenpolitik, das ist Wahlpolitik, das ist nicht Außenpolitik. Trump denkt ja nicht in globalstrategischen Bezügen, sondern er denkt in egomanischen Zusammenhängen. Also wenn er im Grunde genommen, er hat es ja da übrigens auch in seiner Rede gesagt, ich bin einer, der seine Versprechen erfüllt. Wahlversprechen erfüllen und damit die Wähler für die nächste Runde motivieren, das ist ein Hauptargument. Und da lässt er alle anderen Bedenken beiseite. Mhm. Und das ist im Grunde genommen für ihn, wir können ruhig sagen, wie schon in vielen anderen Fällen, Außenpolitik gemacht auf der Basis innenpolitischer Präferenzen oder Notwendigkeiten. Also es ist Innenpolitik, die sich außenpolitisch bedenklich aus unserer Warte auswirkt. Aber für ihn spielt das im Augenblick keine Rolle.
Und wie würdest du jetzt als Konfliktforscher, als Historiker das Außenpolitische betrachten? Du sagst bedenklich. Ist es sehr bedenklich? Ist es so Sorgen? Ich meine, ich war wirklich sehr beunruhigt gestern, als ich das sah.
Ja, zu Recht. Ich teile die Meinung, muss ich sagen, jener Psychiater und Psychologen, die zu Beginn seiner Amtszeit ein Buch veröffentlicht haben, The Dangerous Case of Donald Trump. Und ob schon es nach Standespolitik, das wird mir Thomas bestätigen, es ja nicht angeht, eine Ferndiagnose zu machen und jemanden so zu verurteilen, haben sie sich doch über diese Standesregeln hinweggesetzt, weil sie sagten, es ist zu heikel, zu gefährlich, es ist unsere Verantwortung, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass hier ein Narziss am Werk ist, dessen narzisstische Bedürfnisse so dominant sind, dass es in eine Soziopathologie mündet. Also er kann im Grunde genommen gar nicht die Bedenken, die wir hier hegen, die wir auch hegen in Bezug auf das Weltganze, die kann er gar nicht nachempfinden. Es ist ein Mangel an Empathie auch in dieser Richtung. Darf ich Peter einladen?
Also,
Mikrofon bitte, dann wird das.
Eben, wir sprechen von unserem Lieblingsfreund Donald Trump. Jetzt möchte ich doch mal nochmals fragen, wo zum Teufel sind die Republikaner? Ich meine, das ist die Brutstätte von diesem Trump. Was machen die, was können die machen? Wir sprechen alle nur von ihm, wie wenn er der alleinige Herrscher der USA ist. Da möchte ich gerne ein bisschen mehr Aufklärung bekommen.
Ja, gerne. Ich war eigentlich erst am Anfang. Ich wollte im Grunde genommen sagen, er hat sich ja jetzt, wie Sie gesehen haben, von einer Gruselschar von Scharfmachern umgeben. Bolton ist einer, Pompeo ist ein anderer. Der McMaster, ein kluger General, ist in die Wüste geschickt worden. Und im Grunde genommen hat er jetzt Leute um sich, die weder einen Atomkrieg mit Nordkorea fürchten, noch eine nukleare Auseinandersetzung allenfalls mit Iran, die auch darauf hindrängen, die Feindschaft zu Russland stärker zu profilieren. Die Untersuchungen, die Mueller betreibt, die halten sie für staatsfeindlich, nicht personenfeindlich, sondern für staatsfeindlich. Also im Grunde genommen hat er Leute, die ihm die Gefahren minimal vorstellen und seine persönlichen Vorteile maximal. Und das ist sehr gefährlich in dieser Situation. Denn nicht nur geht die alte Allianz und Partnerschaft, die transatlantische Bündnispartnerschaft, geht im Grunde genommen in die Brüche, auch mit dieser Erklärung von gestern, sondern es werden völlig andere Akzente möglich. Haben Sie davon gelesen, dass sich Xi Jinping und Modi vor kurzem getroffen haben? Ohne großes Aufsehen haben sie sich in der Sommervilla von Mao Zedong getroffen und haben im Grunde genommen über das diskutiert, was jetzt von größerem Interesse wäre, nämlich eine pazifische Sicherheitsgemeinschaft aufzubauen. Das, was Obama aufzubauen versuchte im Gespräch in ihrer berühmten Begegnung in Kalifornien mit Xi Jinping. Und da nun Obama angetreten ist unter dem Vorzeichen, alles, was Obama geschaffen hat, wieder zu revozieren, sein Gesundheitssystem vor allem, da arbeitet er ja permanent daran, aber eben auch seine außenpolitischen Verdienste und Errungenschaften, das alles zu revozieren, kümmert das Trump nicht, sondern er wischt im Grunde genommen die Chinesen, als ob sie eine Entité négligeable wären, wie vor 100 Jahren, wischt er einfach beiseite. Und jetzt mit dem Iran muss man einfach sagen, da zeichnen sich neue Dinge ab. China hat sich ja bis jetzt ruhig verhalten. Russland hat im Verein mit den europäischen Mächten gesagt, wir halten an diesem Iran-Abkommen fest. Und es wird sich möglicherweise ein Szenario ergeben, dass die Mächte, die am Abkommen festhalten, sich enger zusammenschließen gegen Amerika. Also dass das Resultat dieser Politik, dieser Erklärung von gestern ist eine Selbstisolation der Vereinigten Staaten. Alles, was wir uns eigentlich nicht wünschen im Zeitalter der Globalisierung und der notwendigen kooperativen Bewältigung der großen weltweiten Probleme, dass genau das passiert, was wir nicht wollen.
Aber die Amerikaner sitzen ja am Hebel der Finanzwirtschaft. Das heißt, werden wir auch weiterhin nicht in der Lage sein, unsere Partner in Iran direkt über das Bankensystem zu bezahlen?
Das ist eine sehr interessante Frage und eine Perspektive, die ich mir, das überlegt man sich natürlich auch. Und ich frage mich, ob China, Xi Jinping mit seinen enormen chinesischen Reserven, mit seiner neuen Entwicklungsbank, deren Entwicklung wir auch nur sehr peripher wahrgenommen haben, mit seiner Erklärung von Davos, er wolle zum Hüter der freien Wirtschaftsordnung, der Globalisierung auch werden, ob er nicht hier sehr gerne langsam in typisch chinesischem Tempo, in konfuzianisch langfristiger Perspektive in eine amerikanische Rolle hineinwachsen will. Ich meine, ich spekuliere jetzt wild. Das ist natürlich eigentlich unerhört für einen Wissenschaftler, so also ins Blaue hinaus zu fantasieren.
Moment. Aber da können wir nur sagen, schon wir kleine Fische im Reisebusiness, wir zahlen ja all das, was wir nach Iran überweisen, schon längst über China.
Natürlich, eben wollte ich gerade sagen, also wir sind bei Konfuzius schon sehr weit fortgeschritten. Und es funktioniert. Ja.
Ja, also ich fürchte einfach, dass sich hier Herr Trump einen sehr schwerwiegenden Schuss in den eigenen Fuß platziert hat.
Gut, vielen Dank. Sind Fragen an Kurt Spielmann in diesem Moment?
Mich würde interessieren, wie die ganze Angelegenheit konzertiert wurde. Mike Pompeo war ja in Jerusalem, bevor er akkreditiert war, und ist dann über Jordanien nach Saudi-Arabien gegangen, um eine richtig gehende Hetze gegen den Iran zu starten. Was sind deiner Meinung nach die kurzfristigen Auswirkungen? Die langfristigen werden eine Auseinandersetzung zwischen Europa und Amerika. Wie lassen sich Boykotte durchsetzen? Aber die kurzfristigen sind eher beängstigend, weil sie zu einer militärischen Eskalation führen könnten.
In diesem gesamten nahöstlichen Raum, ich meine, Erich hat in einer wunderbaren Weise das Gefahrenpotenzial in diesem ganzen Raum aufgezeigt. Da kann natürlich jederzeit irgendwo eine weitere Eskalation stattfinden, ob schon der Raum, ja, ich meine, Syrien vor allem, ist ja derart zerstört, das ist eine derart namenlose Tragödie, was dort sich abgespielt hat, dass wir uns wirklich das Letzte, was wir uns wünschen würden, eine weitere Eskalation irgendwo. Und Intervention des Westens, ob in Syrien, ob in Afghanistan, wo auch immer, haben sich bis jetzt immer als langfristig wirkungslos erwiesen in Bezug auf die Schaffung einer langfristigen Ordnung. Deshalb also, möglicherweise können hier kurze Gewitter sich entladen, aber langfristig glaube ich nicht, dass da die Amerikaner irgendeinen Beitrag für eine nachhaltige Ordnung, Neuordnung dieses Raumes leisten können.
Gut.
Es gibt aber meines Erachtens noch eine andere schwierige Situation. Wenn wir Europa betrachten, können die Amerikaner via die europäischen Banken nicht hier Europa auch irgendwie direkt in die Knie zwingen, da sich anders zu verhalten?
Ich denke, es wird ein neues Finanzsystem entstehen. Es wird ein neues SWIFT-Abkommen geben. Was Kurt sagt, aus meiner Sicht werden sich die Amerikaner isolieren, auch wirtschaftlich. Und man wird eben wie wir jetzt schon unsere Zahlungen nach Iran über China abwickeln. Es wird sich eine parallele neue Finanzstruktur entwickeln, mit Sicherheit. Es ist wie Wasser, das Geld, nicht wahr?
Also. Hätte gerne von Heidi noch gehört.
Ja.
Also ich glaube, dass dieser Entscheid von gestern nimmt eigentlich mehr als die Hälfte von meinem Vortrag von morgen vorweg. Weil ich habe alle diese Gefahren erarbeitet und darauf hinweisen wollen, wie verheerend sie tatsächlich auf die internationale Ordnung, die wir nun seit mittlerweile 70 Jahren an die wir uns gewöhnt haben seit 70 Jahren. Entschuldigung, ich bin am Mikrofon. Ich nehme es noch ein bisschen näher.
Du sollst näher ans Mikrofon gehen.
So. Vorausschickend ist, dass wir hier im Westen die großen Profiteure waren einer Nachweltkriegsordnung, die ganze Welt mit einem dichten Netz von Spielregeln versehen hat. Unter diese Spielregeln haben sich alle die meisten Länder, eingeschrieben. Und was wir jetzt erleben und was wir seit einiger Zeit erleben, als ich vor zwei Jahren noch in der Ukraine war, war nur Putin ein Brecher von Völkerrechtsregeln, international wahrgenommen. Es gab auch andere, es gab auch die Amerikaner vorher. Aber er wurde als der große Spielregelbrecher angesehen. Aber heute sind wir in einer viel verheerenderen Situation. Und ich würde sagen, dieser Entscheid gestern ist ein echter Paradigmawechsel, ein Wechsel, der eigentlich die Rahmenbedingungen vollkommen ändert. Wie machen wir es, dass unser ganzes Regelsystem nicht total aus den Fugen gerät? Erstens einmal gibt es natürlich das ist so ein Beispiel, verleitet verschiedene andere Abenteurer, wie ich die nennen würde, in der Weltpolitik, verleitet sie zu ähnlichem Verhalten. Warum sollen wir die Regeln einhalten, wenn die ganz großen sogenannten Garanten der Weltsicherheit sich nicht daran halten? Das ist sehr gefährlich. Und zweitens scheint die Regel nicht mehr zu gelten. Also wir haben das auch in anderen Vorträgen gehört, die Vernunft ist abhanden gekommen. Die Regel scheint nicht mehr zu gelten, dass Spielregeln ja nicht da sind, um irgendein Land zu schikanieren, generell, sondern sie sind da im eigenen, ureigenen Interesse von allen. Das heißt, dass wenn wir diese Spielregeln brechen, werden letztendlich auch wir darunter leiden. Und ich glaube, wenn wir zurück auf mein Thema von morgen kommen, geht es letztendlich in der Diplomatie, die ja nicht die Politik ist, geht es darum, wie machen wir diese Botschaft wieder, also wie bringen wir diese Botschaft wieder rüber? Wie bringen wir Länder, die aus welchen Gründen auch immer, innenpolitisch, um wiedergewählt zu werden, wie bringen wir Länder dazu, sich an diese Regeln zu halten? Aber ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eine sehr kalte Biese haben werden für verschiedene Jahre und dass alles, was wir bis jetzt gesetzt haben, nämlich die Berechenbarkeit oder die mehr oder weniger große Berechenbarkeit in der internationalen Politik, gesichert durch internationale Verträge, durch internationale Organisationen, dass die aus den Fugen geraten ist und dass ein ernstes Risiko besteht, dass wir 70 Jahre Frieden, die längste Friedensperiode in der Geschichte, dass wir ans Ende dieser Periode kommen. Und wir müssen uns auch sehr bewusst sein, das hat Kurt Spielmann bereits auch angetönt, dass wir in Europa vielleicht neue Allianzen bilden müssen. Neue Allianzen mit solchen Ländern oder Weltregionen, mit denen wir uns noch vor ein paar Jahren kaum geträumt hätten, dass wir mit denen gemeinsame Sache machen. Also so quasi mit dem kleineren Übel versuchen, die Weltordnung irgendwie aufrecht zu erhalten.
Also ich sehe, morgen werden wir diese Diskussion noch fortsetzen. Neue Strukturen in der Wirtschaft, in der Finanzwirtschaft, in der Diplomatie, damit wir auch an dieser Runde nicht völlig depressiv weggehen, ist auch das ein wichtiger Grund. Genau. Ich möchte an dieser Stelle Kurt Spielmann noch einmal herzlich bedanken und ich möchte gern Elham Manea kurz hierher bieten, weil ich möchte auch ganz gern diese andere Perspektive aus der jemenitischen, aus der arabischen Perspektive dieses Entscheids von Trump beleuchtet wissen. Vielen Dank. Also, wie sieht es dann aus? Ich meine, der eine Krieg, der Stellvertreterkrieg in Syrien, aber wir haben auch diese ganz, ganz schreckliche Auflösung von allem, was wir als menschlich betrachten, in Jemen. Und das ist ein Krieg, der letztendlich zwischen Saudi-Arabien und Iran ausgetragen wird. Wir haben bis jetzt an der Runde immer gesagt, ein direkter Krieg zwischen Saudi-Arabien und Iran ist unwahrscheinlich, Beide Länder haben die Erfahrung des Iran-Irak-Krieges, ist noch sehr wach, also das werden sie sich nicht, sie werden es nicht wagen. Aber was dort unten passiert, ist etwas so Scheußliches und so weit weg von uns. Wir schauen nach Syrien, Jemen nehmen wir eigentlich nicht richtig wahr. Was hat jetzt dieser Entscheid, was ist dieser Entscheid von Trump, was hat das an dieses Kräfteverhältnis auf der arabischen Halbinsel noch verändert, wenn es eine Veränderung gibt?
Es ist erstens sehr interessant zu sehen, die Reaktionen von arabischen Halbinselländern. Oder? Selbstverständlich Saudi-Arabien, United Arab Emirates, die haben einfach gejubelt. Qatar, zurückhaltend. Oman, wie immer, neutral. Kuwait will vermitteln, also auch ein bisschen zurückhaltend in die Art und Weise, wie sie reagiert auf diese Entscheidung von Trump. Das gesagt, wenn wir über Jemen besonders schauen, der Präsident, der in Riyadh in Hausarrest ist oder lebt, er hat das begrüßt, diese Entscheidung von Trump. Die Houthis, die Macht wirklich in Jemen haben, nichts. Kritisiert. Ich will trotzdem darauf beharren, dass wir, wenn wir über Jemen sprechen, eher zwei Ebenen sehen. Das ist nicht nur ein stellvertretender Krieg zwischen Saudi-Arabien und Iran. Es gibt eine regionale und eine nationale Ebene. Die nationale Ebene ist komplizierter. Eigentlich die Wurzel dieses Konflikts hat mit Jemen zu tun. Mit drei Ebenen auch. Core-Eliten, Alt-Guards, die einfach über Macht kämpfen, regionale und sekretärische einfach Konflikte, die einfach historisch geformt sind, und ein Vakuum in bestimmten Orten, weil der Staat sehr schwach ist, was einfach bestimmte islamistische Gruppierungen wie Al-Qaida und IS einfach ein Ort, ein Fußort gegeben hat. Also aus dieser Ebene die Probleme von Jemen hat Saudi-Arabien und Iran nicht verursacht. Jetzt kommt die zweite Ebene, diese regionale Ebene. Saudi-Arabien hat diesen Krieg oder diese Luftangriffe angefangen wegen einer Wahrnehmung, dass Iran eigentlich ein Fuß in Jemen auch sitzen hat. das gesagt, damals war das nicht gerade richtig. Es hat nicht wirklich die Realität entspricht. Ideologisch, theologisch, ja. Die Milizia, die im Nordjemen ihre Kontrolle gehabt hat, die hat angefangen, andere Städte im Nordjemen zu übernehmen. Aber diese Militia Houthis, die sind einfach am Anfang, besonders der Gründer von Houthi-Bewegung, er war in Tehran, er war in Iran ausgebildet. Das ist wichtig zu erwähnen, oder? Erst nachher aber hat die Präsenz von Iran mehr und mehr zur Erscheinung gekommen. Aber nicht in die Art und Weise, wie Saudi-Arabien das gesagt hat. Jetzt, was ist heute? Gestern hat Trump gesagt, wir wollen diesen Deal nicht mehr. Was heißt das für Jemen? Was heißt das für Iran? Was heißt das für Saudi-Arabien? Iran hat bis jetzt so gehalten, sich verhalten. Aber es ist wichtig zu erwähnen, sie kann die Situation kompliziert vor Saudi-Arabien, vor den USA, in Syrien, in Irak und in Jemen machen. Und besonders wegen der Raketen, die einfach Erich erwähnt hat. Weil die Houthis haben in der letzten Zeit vermehrt Raketen durch die Grenze gegen Saudi-Arabien angegriffen. Ich sehe eher die Potenzial, dass das vermehrt.
Eine Eskalation.
Eine Eskalation auf dieser Ebene. Aber dass Saudi-Arabien wird nicht Truppen in Jemen schicken. Man weiß, Jemen ist es, wie sagt man, Moving Sands. Also man kann nicht gewinnen im Jemen.
Das Oder haben viele versucht, die Osmanen, die Ägypter.
Die anderen können, also es da oben man merkt, das geht nicht.
Ganz, ganz vielen Dank. Sind Fragen an El Hamaneo? Also wir werden heute sie noch einmal hören.
Darf ich einfach nur auch einen anderen Aspekt erwähnen? Die wirtschaftliche Fracking. Ich glaube, in den USA, die Fracking Companies, die werden einfach wirklich profitieren von einer solchen Entscheidung. Wenn Iran wieder aus dem
Markt. Wenn der Ölpreis steigt, ist das gut fürs Fracken.
Und für Saudi-Arabien.
Und für Saudi-Arabien, genau. Ganz herzlichen Dank. So ein Nebensatz war aber sehr wichtig, glaube ich. Vielen Dank. Ich möchte noch ganz kurz ein paar Sachen aus meiner eigenen Erfahrung im Iran anfügen. Das ist ein Bild von Erich Kiesling aus Ahvaz. Das sind Märtyrer aus dem großen Golfkrieg. 1980, 1988. Der längste konventionelle Krieg des letzten Jahrhunderts. Insgesamt mehr als 1,2 Millionen Tote. Ein Krieg, der ausgelöst wurde von der Invasion von Saddam Hussein im September 1980. Als die ganze Welt dachte, Saddam Hussein wird jetzt die schmutzige Arbeit für uns erledigen und dieses Regime von Khomeini beiseite schieben. Die militärischen Verhältnisse waren damals desaströs zu Ungunsten Irans. Und dann ist eben dieses Wunder passiert. Ich verwende jetzt das Wunder. Es kommt eine theologische Komponente hinein. Innerhalb von weniger Zeit ist es den Iranern gelungen, mit enormen Verlusten an jungen Menschen, die strategisch schlecht aufgestellt sind. Sie waren sehr gut ausgerüstet, die Iraker, aber sie waren strategisch schlecht vorbereitet. Aus Khuzestan, aus der Ölprovinz, gerade auf der Höhe von Kuwait, zurückzudrängen. Nach 2 Jahren ungefähr war kein irakischer Soldat mehr auf iranischem Boden. Da hat Saddam Hussein ein Waffenstillstand angeboten, an Iran gerichtet. Das ist übrigens nur als kleine Zwischenbemerkung. Bis 1987 gab es diplomatische Beziehungen zwischen Iran und Irak. Und ich war selber mal in der irakischen Botschaft in Teheran. Da stand, war ein Mann und ein Telex-Apparat. Aber die hatten noch Gesprächskanäle. Die sind dann nach den Giftgasangriffen sind die abgebrochen worden. 1982 hat Khomeini aber das Waffenstillstandsangebot abgelehnt. Er hat genau gesehen, dass dieses Epos, dass wir, die Schwachen, die Schiiten, die das Ganze seit der Gründung des Islams unterdrückt wurden von der Mehrheit der Sunniten, dass wir dennoch gewonnen haben. Wir haben sie rausgeschmissen. Dieses Epos ist von enormer Bedeutung. Jetzt das Interessante ist, dass diese Bilder, das sind junge Männer, die 1980, 81, 82 gestorben sind, getötet worden sind im Krieg. Diese Bilder waren in den letzten Jahren am Vergilben. Man hat sie fast nicht mehr gesehen. Seit dem letzten Jahr sind diese Bilder wieder neu aufgefrischt worden. Und weil man genau die mobilisierende Kraft dieses Epos des Krieges sich besonnen hat und ganz gezielt davon Gebrauch macht. Der Krieg hat 3 Phasen gehabt. Die erste Phase war eben der Landkrieg. Das war ein Krieg wie im Verdun mit Schützengraben. Ich wurde als junger Soldat dorthin geführt. Ich habe dann den Krieg gerochen und gespürt. Ich habe die nicht unwesentliche Differenz zwischen den Outgoing und Incoming Fire entdeckt. Sehr wesentlich. Ich glaube, wie gesagt, das war wirklich ein schockierendes Erlebnis für einen jungen Journalisten, das zu sehen. Es war ein Verdun-Krieg. Dann die zweite Phase war, das kam dann noch der Krieg gegen die Tankerrouten und dann aber wichtig, der sogenannte Städtekrieg. Die iranische Luftwaffe war schwach und dann kamen noch die Raketen, die Scud-Raketen aus Irak. Die Iraner haben für sie sind die Raketen, das sind einerseits eine wahnsinnige Bedrohung gewesen. Ich habe selber erlebt, wie sie in Teheran mitten in der Nacht bei der Fardovsi-Straße ein Haus völlig zerstört hatten. Sehr viele Tote. Und in Isfahan, in der großen Moschee, in der Freitagsmoschee, kann man heute noch eine Stelle sehen, wo eine Rakete eingeschlagen hat und ungefähr 48 Menschen getötet wurden. Das war eine wahnsinnige Bedrohung aus Irak, die Raketen. Für heute, für die heutige Iraner, ist die Rakete nicht einfach ein Verhandlungsgegenstand. Wenn man heute Umfragen machen würde in Iran, 80-85% sind dafür, dass Iran das Recht hat, ein Atomprogramm zu führen. 100% sind dafür, dass Iran das Recht hat, diese Raketen zu bauen, die Erich uns gezeigt hat. Das Raketenprogramm ist nicht verhandelbar, weil die Iraner, sie fühlen sich umzingelt. Ob das jetzt wirklich so stimmt, wie das dargestellt ist, ist eine andere Frage. Aber sie fühlen sich umzingelt, eingekreist und bedroht von der ganzen Welt. Und für sie sind die Raketen die einzige Waffe, um etwas dem entgegenzusetzen. Und mit diesen Gedanken haben sie auch die Hezbollah in Südlibanon mit Raketen ausgerüstet. Und die Feuerkraft ist heute, wir haben es letztes Jahr an der Runde schon erwähnt, die Feuerkraft ist heute vielleicht 100-mal größer als 2006, als es zum Krieg im Libanon kam. Also das ist die Lage. Das Epos des Golfkrieges wird ganz gezielt als Mobilisierungskraft des Regimes eingesetzt. Und damit hat das Regime immer noch die Möglichkeit, einen Teil der Bevölkerung zu mobilisieren. Und das Raketenprogramm, was zum Beispiel aus Paris hieß es, ja, wir werden das vielleicht dann ein bisschen verschärfen, neu verhandeln, das kann man meines Erachtens nach vergessen. Soweit ist es. Wenn Fragen sind, bitte sehr.
Man sagt ja, dass der Vertragsauflösung durch Trump den Mullahs hilft, ihre Stellung zu verstärken. Jetzt habe ich aber mal in der NZZ gelesen, dass ein großes Problem im Land sei selber, weil das Wasserproblem sei so groß, dass die Bauern sich von den Mullahs abwenden, weil die haben denen ja kein Wasser gebracht. Mhm. Oder was sagst du dazu?
Naja, wir waren jetzt in Isfahan, und Isfahan ist eigentlich ein bestimmender Bestandteil von Isfahan, ist der Sayande Rud, das lebensspendende Fluss. Jetzt haben die Pass daran, die sind nicht nur Militär, sie sind auch Bauunternehmen und kontrollieren einen Teil der Wirtschaft, haben vor einigen Jahren stromaufwärts einen Damm gebaut, und von dort aus wird aus Wasser in die Wüste, also nach Yazd exportiert. Und im Herbst ist die Sayende Rud kein lebensspendender Fluss mehr. Dieses Jahr, zum ersten Mal, musste ich dann mit meiner Gruppe im Frühjahr auf diesen wunderschönen Brücken über den Sayende Rud stehen, und wir haben kein Wasser gesehen. Und kurz davor gab es tatsächlich Unruhen in Isfahan. Und es ist etwas passiert, was es meines Erachtens so noch nicht gegeben hat. Es war beim Freitagsgebet, der Imam dort gesagt, die Leute, die auf die Straße gehen, das sind Ungläubige. Und daraufhin hat ein Teil der Gläubigen, die da waren, hat ihnen den Rücken zugewendet. Also eine ganz klare Demonstration, das wollen wir nicht, wir wollen Wasser haben. Es ist ein gigantisches Problem, es hat auch mit der Erderwärmung zu tun. Das Wasser wird weniger, es wird schlecht gemanagt, das ist keine Frage, aber es wird tatsächlich zu einem großen Problem sein, und es kann sein, dass dieses Problem auf das Regime zurückfällt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Erik.
Ja, im Prinzip gleich, wenn ich vielleicht ergänzen darf. Also es gibt dieses Problem, das sagen alle. Tatsächlich, wegen, du sagst auch, Klimaveränderung und Bevölkerungswachstum, das zwar nicht groß ist, muss man jetzt auch noch betonen. Das muss man auch mal erwähnen. Demografie ist ein ganz wesentlicher Faktor, um diesen Mittleren und Nahen Osten beurteilen zu können. Mhm. Die Demografie gleicht sich ja allmählich, und zwar gilt das für den gesamten Nahen Osten, gleicht sich ja allmählich dem europäischen Mittel an. Das wird einfach nicht so wahrgenommen in der öffentlichen Meinung, aber die Statistiken sind völlig klar. Die Mädchen werden nur noch, im Jemen werden sie noch sehr jung verheiratet, aber in Iran ist das Heiratsalter der Frauen jetzt zwischen 29 und 30 Jahren. Das heißt, die Frau bringt noch 2 Kinder zur Welt und nicht mehr. Vorläufig haben wir noch in verschiedenen Ländern ein starkes Wachstum, das flacht sich jetzt erst neuerdings ab. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Aber es trägt mit dazu bei, dass es tatsächlich mit in Kombination mit Klimaveränderung, wie die Leute sagen, ein Wasserproblem gibt. Und darüber hinaus ist das Wasser ist ein politisches Problem. Das mit den Mullahs, das ist eine eigenartige Sache. Die Mullahs an sich sind nicht so wesentlich. Wenn du beispielsweise das Parlament anschaust, hast du mehr Frauen im Parlament als Mullahs, also als Geistliche. Also, aber es kann sich gegen einzelne Personen im Regime richten. Und gerade diese Geschichte mit dem Wasser in Isfahan ist eine politische Sache immer wieder gewesen, weil schon unter Ahmadinejad wurde das Wasser auch gesperrt für Monate in Bezug auf die Provinz Isfahan, weil die Isfahaner wählten nicht gründlich genug für die Partei oder für die Parteileute von Ahmadinejad. Hingegen die in Yazd, haben auch zu wenig Wasser, die waren immer treue Wähler für die Richtung von Ahmadinejad und deswegen wurde das Wasser dorthin gelenkt. Und so ist auch die Wasserlenkung ist ein politisches Problem. Es ist nicht unbedingt mit Mullahs zu assoziieren, aber es ist mit Politik und mit Interessenspolitik einzelner Gruppen zu assoziieren. Das ist ein orientalisches, also in Anführungs- und Schlusszeichen, System, wo Leute Koalitionen bilden müssen, Gegner ausbremsen müssen. Und da spielt das Wasser eine Rolle. Das macht man so. Wenn der Gouverneur von Yazd gestärkt werden muss, dann bekommen die für einige Monate mehr Wasser. Und der von Isfahan eben weniger.
Ja. Vielen Dank. Martin und dann Heidi.
Ich hätte in diesem Rundumschlag gerne eine Stellungnahme von Marc gehört, weil Katar auf der anderen Seite auch in einer speziellen Situation ist.
Ja, das und müssen wir, aber ich muss dich gerade unterbrechen, weil wir haben jetzt diesen Block eingebaut. Morgen wird Marc ausführlich zur Lage von Katar. Ich würde dann nicht...
Aber im Zusammenhang mit diesem Trump-Entscheid?
Ja, wir können natürlich das Programm, wir müssen das aber jetzt, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ich bin der Meinung, dass wir das morgen auch im Hinblick auf den Trump-Entscheid, aber wir können nicht alles heute hier machen. Aber ich verspreche, es wird am Ende der Runde ein vollständiges, defragmentiertes Bild dastehen. Ja. Heidi?
Ich habe eigentlich nur einen kleinen Kommentar, aber ich finde dieses Bild besonders bezeichnend, da es auf etwas hinweist, was wir gestern auch angesprochen haben, auf die Geschichte und wie man sie schreibt und neu schreibt für die Bedürfnisse bestimmter Politiker und für die Rechtfertigung imperialer Gelüste. Und was das, die Konsequenz daraus ist, also diese neue Darstellung oder diese Erneuerung dieser Plakate, was die Konsequenz daraus ist, ist, dass wir, die wir über Jahrzehnte gedacht haben, so langsam beginnen alle Menschen so zu denken wie wir hier in Europa, demokratisch und so weiter, dass wir uns konfrontiert sehen mit Mentalitäten, die durch Propaganda sehr gezielt in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, die wir hier nicht einschätzen können, aber wo wir plötzlich auf totales Unverständnis in gewissen Fragen stoßen und keine gemeinsame Sprache mehr haben.
Aber es ist erstaunlich, ich denke auch Erich wird der gleichen Meinung sein, es ist erstaunlich, wie oft man auf Menschen in Iran stoßt, die doch die gleiche Sprache sprechen.
Das ist vielleicht die Hoffnung und die Tatsache, dass die Flüchtlinge nicht nach Iran, nicht nach Russland gehen, ist vielleicht auch ein Zeichen, dass man die Rechtsstaatlichkeit eben doch als etwas ansieht, das wichtig ist, um das eigene Leben zu sichern.
Ich denke, das ist ganz zentral. Wir können jetzt die Diskussion hier nicht weiterführen, müssen das aber noch im Hinblick. Das ist ganz zentral im ganzen Nahen Osten, dieser der Wunsch nach Rechtsstaatlichkeit ist vorhanden, auch wenn die Despoten und Potentaten alles versuchen, die Geschichte neu zu schreiben. Eine letzte.
Da uns der liebe Kurt ja gegen Mittag verlassen will, möchte ich doch gerne dich noch etwas fragen. Wenn wir da richtig hingehört haben, ist uns ja soeben einmal mehr erklärt worden, dem Trump sein Anliegen ist vielleicht etwas vereinfacht zu sagen, die Welt, die der Obama konstruiert hat oder konstruieren wollte, zu demontieren. Und plötzlich ist mir durch den Kopf gegangen, ist ja eigentlich seltsam, es sind ja immer noch die Hälfte der Amerikaner, die andere Geisteswelt, sagen wir dem, die Obama-Welt, vertreten würden oder müssten. Und man hätte ja annehmen können, dass bei solchen kapitalen Ereignissen, jetzt ganz speziell wieder das, was gestern passiert ist, da müsste doch irgendeinmal ein Aufschrei durch Amerika gehen, der anderen Seite. Aber ich habe überhaupt nichts gesehen oder gehört von dem. Was sagst du dazu?
Es wird vielfach und heftig geschrien. Also es gibt organisierte Protestbewegungen aller Art. Ich erinnere mich jetzt nur an eine Protestbewegung beispielsweise der Gays und Lesben in Boston vor vielleicht 3-4 Monaten. Es gibt eine grundsätzliche Anti-Trump-Bewegung. Aber das geht alles unter, weil letztlich, was zählt, das sind die Resultate in einer Presidential Election. Und das Merkwürdige ist ja, wie wir auch festgestellt haben, eine Mehrheit der Bevölkerung, 62 oder 52 Millionen gegen 59 oder 49 Millionen, eine Mehrheit von 3 Millionen Stimmen für Hillary, eine Minderheit, also 3 Millionen weniger, für Trump, nur umgekrempelt durch das manipulierte Gerrymander-System. Und im Grunde genommen ist ja die Tragödie der amerikanischen Politik ist diese tiefe, tiefe Spaltung. Diese tiefe Spaltung in ein rotes, sprich konservatives und blaues Amerika. Das blaue Amerika, das ist die Ostküste, die Städte, dann eben auch noch Chicago und Umfeld und die Westküste, Kalifornien. Das Flyover-Country, das ist das tiefrote Zwischengebiet. Und diese Block, nein, man kann nicht sagen Blocks, aber diese Mentalitäten, die konnten sich bis in die 60er Jahre noch finden, konnten miteinander Kompromisse aushandeln und immer weniger ist die Fähigkeit vorhanden, über den Graben zu springen. Ich glaube eben, das hat mit dieser Fragmentierung des Bewusstseins etwas zu tun, denn sie ist sehr, sehr viel schärfer geworden in den letzten Jahren. Hat damit etwas zu tun, dass Meinungen viel schneller, viel emotionaler gebildet werden, dass man viel mehr Informationskanäle hat, die nur noch die eigenen Vorurteile reproduzieren. Man ist nicht mehr genötigt, zu einer Meinungsbildung auch andere Meinungen überhaupt anzuhören, andere Argumente überhaupt zu erwägen. Und das hat zu einer Haltung geführt, die eben nicht verhandelbar, hast du gesagt, werden. Fundamentalisten zu bekehren, ist eine fruchtlose Bemühung. Aber wenn nun eine ständig wachsende Zahl von Bürgern im Geiste fundamentalistisch wird, so oder so, sich dem einen oder anderen Lager zurechnet, dann hat es eine Demokratie schwer. Demokratie, ich habe das seit Jahren immer vertreten, Demokratie lebt vom Kompromiss. Aber wenn Kompromiss ein Schimpfwort wird oder geworden ist, zum Teil schon, und kompromissbereite Politiker beschimpft werden als Weicheier und Warmduscher, dann ist irgendetwas ganz fundamental schwierig in der Demokratie. Und dann schreien natürlich eben viele nach der geführten Demokratie à la Putin oder eben nach einem starken, weisen Mann à la Xi Jinping oder schlicht nach einem Erdogan oder sonst irgendeinem Volksverführer. Und das ist die Schwierigkeit.
Danke vielmals. Und eine allerletzte kurze Stellungnahme von Heidi. Und dann möchte ich diesen Block abschließen.
Ich denke, ich möchte ja immer die Welt verstehen, wie sie gerade so ungefähr jetzt läuft. Und mir schienen die Hauptthemen dieser Runde in diesem Jahr waren ja Brexit und Trump. Und wenn wir bei Brexit eigentlich zu einem für Europa doch eher ein wenig beruhigenden Ergebnis gekommen sind, dass Brexit vielleicht nur eine Fußnote der Geschichte sein wird, so müssen wir leider feststellen, dass das mit dem Trump-Entscheid, und zwar ist das ein Entscheid eigentlich, nur ein Entscheid, fundamental geändert hat.
Ja, vielen, vielen Dank, Heidi. Da möchte ich jetzt nach Jerusalem fahren.
Die israelische Reaktion jetzt auf diesen Trump-Entscheid. Was Netanyahu abgesondert hat in einer ersten Stellungnahme, das war eben natürlich erjubelt, er ist begeistert über diesen Entscheid. Er hat ihn ja sehr lange, jahrelang quasi vorweggenommen. Und er hat wieder einmal betont, dass er der Überzeugung ist, dass mit diesem schrecklichen Atomabkommen die Chance eines Krieges größer geworden ist und nicht kleiner. Und ein großer Teil in der Welt und auch in Israel denkt eben genau umgekehrt, dass mit dem Atomabkommen die Chance eines Angriffs auf Israel im Grunde kleiner geworden ist, im Rahmen gehalten worden ist. Trump hat seit Jahren gegen dieses Abkommen gewettert. Er hat auch, wie man das Gefühl hat, Trump ein bisschen eingeschworen darauf. Trump ist für Netanyahu eine Offenbarung gewissermaßen. Es war ein Glück, denn mit Obama hat er extreme Schwierigkeiten gehabt. Obama war in Israel äußerst verhasst und Trump ist für ihn gekommen wie eine Gnade. Jetzt kann man die Position Netanyahus grundsätzlich aus zwei verschiedenen Richtungen betrachten. Die eine ist ganz einfach, wenn man supponiert, dass Iran wirklich eine Atombombe bauen will, um Israel zu vernichten. Es gibt die Vernichtungsdrohungen, sie werden regelmäßig ausgestoßen. Und in dieses Narrativ gehört selbstverständlich, was bereits erwähnt worden ist, der Bau dieses schiitischen Halbmondes, Sana'a, Bagdad, Damaskus, Beirut. Und wie jetzt vor ein paar Wochen, völlig übersehen von der Weltgemeinschaft, der noch hinzugekommen ist, da hat sich Marokko gemeldet und hat gesagt, dass Iran auch die Polisario unterstützt, also die Befreiungsbewegung der Westsahara. Und dass die Kämpfer der Polisario zum Teil von der Hezbollah, wir sagen Hezbollah, also Hizb hat einen männlichen Artikel im Arabischen, deshalb eine NZZ-Sonderleistung der Hezbollah und nicht wie alle anderen die Hezbollah. Also dass die Polisario-Kämpfer bei der Hezbollah ausgebildet werden. Dieses Narrativ bringt Israel natürlich ganz nahe an das, was von den sunnitischen Arabern auch seit Jahren erzählt wird, dieser Antagonismus zwischen vor allem Riyadh und Teheran. Das hat man natürlich irgendwann einmal festgestellt und man zeigte sich vor allem auf Seite Israels ziemlich erfreut darüber, dass man jetzt faktisch das Gleiche tut wie die Araber. Was hat das für Konsequenzen? Also erstens muss man einmal sagen, dass das keine Werteallianz ist. Man kann über die Entwicklung der Werte in Israel noch einiges sagen, aber nach wie vor würde ich sagen, das ist eine ganz klare Zweckgemeinschaft, was hier entstanden ist, das ist eine Zweckallianz. Und dessen sind sich beide Partner bewusst, auch wenn es zunehmend Kontakte jetzt gibt zwischen Israel und den Golfarabern. Da gibt es einige interessante Bewegungen. Kürzlich hat Saudi-Arabien seinen Luftraum geöffnet für Flüge nach Tel Aviv. Also das geht voran und das wird natürlich vor allem in Israel mit einiger Freude konstatiert. Noch einmal zurück. Wir haben zwei Möglichkeiten. Die Vernichtungsdrohung wird ernst genommen. Das wird sie zum Teil in Israel. Oder es handelt sich um ein vor allem innenpolitisch bedingtes Manöver. Kurt, du hast die Innenpolitik als einen wesentlichen Steuerungsfaktor der Außenpolitik genannt. Auf diese Idee könnte man natürlich auch in Israel kommen. Schauen wir aber zuerst noch einmal ganz kurz die innenpolitische Lage an. Netanyahu sagt das also und er predigt das seit Jahren. Er predigt das interessanterweise gegen die Überzeugung eines großen Teils des Militärs. Das Militär in Israel ist zu einem ziemlich beachtlichen Grade aschkenasisch-zionistisch noch bestimmt. Man könnte sagen, es huldigt noch europäischen Werten, eben der Rechtsstaatlichkeit. Und der Generalstabschef Gadi Eisenkot hat kürzlich einmal gesagt, na, dieser Deal ist so ziemlich das Beste, was wir derzeit haben können. Denn natürlich ist die Frage, ja, was kommt jetzt? Ich meine, jetzt sagen, nehmen wir mal an, der Deal fällt auseinander, die Amerikaner gehen raus und die Iraner fühlen sich frei, das Atomprogramm, das sie zweifelsohne einmal gehabt haben, fortzusetzen. Na, dann müsste man doch eigentlich mit gesundem Menschenverstand annehmen, dass Israel wieder bedrohter wäre als vorher. Was hätte dann Israel tatsächlich gewonnen? Und da kommt eben Netanyahu mit seiner einfach in den Raum gestellten Behauptung, dieses Abkommen habe die Chance eines Krieges vergrößert und nicht verkleinert. Er hat überhaupt keinen Beleg dafür. Natürlich kann er das nicht beweisen, das ist ganz klar, das wäre die Zukunft, aber einen Beleg dafür hat er nicht. Das Militär ist das eine. Das zweite wäre die Opposition in Israel. Wenn wir die Opposition anschauen, da offenbart sich dann eben die Eigenart Israels. Die Opposition ist in diesem Falle halt Iran nicht wirklich die Opposition. Nehmen wir einmal die Avoda, also die Arbeitspartei, auch mit einer stolzen aschkenasischen Tradition, geführt damals noch von Yitzhak Herzog. Yitzhak Herzog hat am Anfang dieses Atomabkommen begrüßt und dann relativ schnell einen radikalen, wenn nicht rabiaten Schwenker gemacht und hat es dann abgelehnt und hat sich positioniert mit Sätzen, ja, was Iran angeht und so, die äußere Bedrohung angeht, bin ich noch patriotischer als Netanyahu. Wir stellen in Israel fest quasi ein Wettrennen, um darum Netanyahu gleichsam rechts zu überholen. Das könnte ich auch von anderen Politikern noch erwähnen. Richtig Kontra kriegt Netanyahu in den Medien, in den israelischen Medien. Die meisten Medien sind anders als man denkt, nicht für Netanyahu, sondern praktisch alle sind gegen Netanyahu. Netanyahu wird extrem hart angegangen in den Medien. Es gibt in Israel eine unglaublich vielfältige und lebendige und harte Diskussion. Und Zeitungen wie Haaretz, aber auch Maariv oder andere, auch Fernsehkanäle, haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Israel höchstwahrscheinlich von diesem Abkommen profitiert. Ein Resultat noch, das habe ich jetzt vergessen, ein Resultat noch dieser Zweckallianz mit den sunnitischen Arabern des Golfes und anderen ist natürlich auch, dass Palästina und der Palästina-Konflikt noch weiter in den Hintergrund geschoben wird. Denn die Solidarität mit Palästina ist ja etwas, was im arabischen Raum zu den ganz hohen Werten gehört. Ich kann mich erinnern, ich fuhr einmal mit meiner Tochter durch Oman. Wir haben Radio, Autoradio gehört. Und ich habe sie gefragt, wovon denn diese Liedertexte handeln. Und sie hat gesagt, Papa, in dieser Welt gibt es drei Themen. Liebe, Tod und Palästina. Im Moment ist Palästina daran, den Tod zu überholen. Das war vor 2,5 Jahren. Ja. Sie ist Arabistin, ja. ausgezeichnete. Ja, das wäre also die Lage im Moment in Israel. Wie das weitergehen wird, weiß ich nicht. Da wird man jetzt schauen müssen, was auf dem Platz passiert. In Israel, vielleicht noch zu den Schlägen, eben ist dieses Gefühl der Umzingelung schon außerordentlich lebendig. Erich hat von den Al-Quds-Brigaden erzählt, die jetzt in Syrien tätig sind. Sie wissen, oder ihr wisst, was Al-Quds heißt, nicht? Das ist Jerusalem, das wir da gesehen haben. Und das ist nicht einfach so ein Zierdename, sondern das ist schon ein politisches Programm. Und die Israelis tun den Iranern schon auch die Ehre an, sie ernst zu nehmen und das, was sie verbal absondern, auch ernst zu nehmen. Es steckt eine unglaubliche Überheblichkeit darin zu sagen, ach ja, das sagen die ja nur für den Hausgebrauch. Kann man natürlich machen, ist ein bisschen überheblich. Das andere sind die ganz realen Raketen, die eben von den Stellvertretern der Iraner jetzt zunehmend in der Umgebung, in der unmittelbaren Umgebung Irans positioniert werden. Wir haben schon seit längerem natürlich den Hisbollah mit weit über 100.000 zum Teil sehr treffsicheren Raketen. Dass wenn es da gelänge, die einigermaßen gleichzeitig abzuschießen, wäre höchstwahrscheinlich der Iron Dome, das Raketenabwehrsystem Israels, ziemlich überfordert. Das würde also gewaltige Verheerung auslösen und mit Sicherheit einen üblen Krieg. Zu nennen wäre natürlich auch die Hamas. Die Hamas hat recht gute Verbindungen zu Iran. Sie wird von Iran auch finanziell unterstützt. Die Verbindungen der Hamas zu Katar waren lange Zeit sehr gut. Gaza ist, ich sage Gaza und nicht die Hamas, sondern Gaza ist von Katar aus in durchaus verdankenswerter Weise unterstützt worden, sehr lange, mit dem Bau von Schulen, Straßen, anderen Infrastruktureinrichtungen. Aber grundsätzlich, und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich sagen wollte, grundsätzlich sind die Palästinenser natürlich auch ein Opfer dieses Deals, könnte man sagen, oder dieses Zusammenrückens zwischen Israel und den sunnitischen Arabern. Denn selbstverständlich geraten die noch viel mehr ins Abseits. Eine Solidarität jetzt mit den Palästinensern erscheint den Arabern zum jetzigen Zeitpunkt, wo sie doch in Israel einen Verbündeten haben. Einen Verbündeten übrigens auch, der als Puffer die Araber bis zu einem gewissen Grad schützen könnte. Die Araber sehen mit großer Freude, dass Israel über Atomwaffen verfügt und über andere sehr eine Armee, die eine Schlagkraft hat in dieser Region, die mit Sicherheit von niemandem übertroffen wird. Und das schützt natürlich indirekt auch die Araber. Die Situation ist komplex und man wird jetzt ganz genau beobachten müssen, was passiert. Die Reaktionen Netanjahus werden immer das, was passiert, in Betracht ziehen. Netanjahu ist wiederum entgegen von dem, was man denkt, kein ideologisch denkender Mensch. Er ist auch keine Kriegsgurgel. Netanjahu möchte Krieg und kriegerische Intervention vermeiden, wo es geht. Auch wenn seine Rhetorik zum Teil anders klingt, möglich sind Schläge gegen den Iran, mit sich, also schon längst stattfinden Schläge gegen iranische Installationen, wie zum Beispiel dieses Drohnenkontrollzentrum bei Homs und andere, immer wieder, das wird weiterhin kommen. Da fühlt sich einfach Israel frei. Das tut man. Die sind im Nachbarland, natürlich verstößt das gegen sämtliche internationale Konventionen, aber das tun in diesem Raum, in dieser Region so ziemlich alle. Also da kommt man zurück zu einer brachialen Betrachtung einer strategischen Lage. Das wird so weitergehen wir werden das verfolgen. Ich bin im Gegensatz zu manchen meiner Kollegen mit der Zukunft nicht intim vertraut, lasse mich immer wieder überraschen. Danke.
Und die Frage Jerusalems, ist das jetzt, wir haben das ursprünglich mal gedacht, die Verschiebung der amerikanischen Botschaft aus Tel Aviv nach Jerusalem, ist das noch ein Thema, ist das was, oder ist das auch eine Fußnote?
vermute, dass es eher eine Fußnote werden wird letzten Endes. Wie gesagt, also die Palästinenser sind außerordentlich isoliert. Ich glaube nicht, dass es in Jerusalem Ost, Jerusalem West, Jerusalem zu großartigen Demonstrationen kommen wird. Es wird, also dieser Marsch am kommenden Wochenende, also am Freitag, dieser Marsch auf die Grenze zu, organisiert von der Hamas in Gaza, an der sehr viele teilnehmen, da wird es dann sehr, sehr schwierig, wie dann die Israeli reagieren werden, also ob sie wieder über die Grenze schießen werden, etwas Ungeheuerliches. Und also ich bin immer wieder perplex, wenn ich sehe, wie ein Land, das sich als Cybermacht und als Hightech-Land preist, bis heute keine Methode gefunden hat, um Leute an der Bewegung von A nach B zu hindern. Ich meine, es ist ein absoluter Witz. Natürlich, es ist eine Drohung, also es ist ganz klar, das ist wie mit den Messerstechern. Man sendet hier ganz bewusst ein Signal aus, wenn ihr das tut, dann seid ihr tot. Und das gehört zu dieser ganzen Aufstellung Israels, eben als eine außerordentlich wehrhafte Macht heute, die nicht nur in der Regierung prävalent ist, sondern eben auch in der Opposition zu einem großen Teil. Ja.
Und die angesprochene, also Netanyahu sagt, es ist kein Kriegsgeorger. Er möchte eigentlich Krieg verhindern. Aber man spielt doch mit dem Gedanken, gegen Iran etwas zu unternehmen. Jetzt, wir haben die Karte von Erich gesehen. Es sind wie viele Atomanlagen? 20, 22?
Ja, es sind ein bisschen weniger. Es sind eben einige, wo die Iraner sagen, das hat mit dem Atomprogramm nichts zu tun. Das sind ja Fordo, das ist das Umstrittene, wo man sagte, die sollten inspiziert werden. Und die Iraner wehren sich dagegen wie der Teufel, weil die sagen, und das kann man nachvollziehen, das hat Saddam Hussein getan damals, als er versuchte, den Krieg zu verhindern, ließ er alle Inspektoren rein in diese Anlagen und dann wussten die Amerikaner genau, wo sie hinschießen mussten mit den Cruise-Missiles, die man da einsetzte. Ja, ja. Und das werden wir Iraner, diesen Fehler werden wir nicht begehen. Also um die geht es. Wenn man die miteinander dazu zählt, kommt man auf diese Größe. Wenn man die wegzählt, dann sind es weniger. Sind es, glaube ich, etwa 12, 13, 14, sowas.
Aber meine Frage ist, ist es denkbar, ein israelischer Angriff gegen Iran mit einer Duldung der Amerikaner? Oder ist das jetzt völlig Science Fiction?
Nein, das halte ich für absolut. Das ist in den Büchern. Also das, ich sage nicht, dass das kommen wird, aber dazu sind die Israelis mit Sicherheit fähig. Die Israelis haben im Moment, sie fühlen sich im Moment wieder in einem Hoch. Also gerade nach diesem Klau des iranischen Atommaterials, bei dem, wie gesagt, also die wesentlichen Resultate, ich hatte es bereits erwähnt, ja nicht die Papiere an sich sind, die sind alt, sondern was erstaunlich war und was wirklich schon eine unglaubliche Demütigung der Iraner war, das war natürlich die Tatsache, dass der Mossad in der Lage ist, überhaupt solche Dokumente quasi unter der Nase der Iraner denen einfach zu klauen. Das ist schon etwas ziemlich Bemerkenswertes. Und die Israelis sind militärisch zu vielem in der Lage. Sie sind übrigens natürlich, und das weiß auch die ganze Region, sie sind auch zur Zurückhaltung in der Lage. Denn sie haben ja, sie verfügen nach Meinung der gesamten Weltelite über Atomwaffen. Darüber genauso wenig Zweifel, wie wenn Erich zum Beispiel sagt, eben, sie haben in Syrien wieder angegriffen. Sagen sie nicht. Also man sagt, sie hätten angegriffen. Sie waren es auch mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Aber wie gesagt, offiziell wird das nicht zugegeben. Dasselbe gilt für die Atomwaffen. Aber Israel ist die Macht in dieser Region, die quasi zertifiziertermaßen die Atomwaffen bis jetzt nicht eingesetzt hat. Selbst dann, wenn es unter größter Bedrohung stand und auch angegriffen wurde. Das ist etwas, was auch die Gegner Israels sehr genau wissen.
Aber wenn es also denkbar ist, dass Israel Iran angreift, dann ist das, was du vorher auch erwähnt hast, nämlich diese Feuerkraft der Hezbollah. Des Hezbollah, der Hezbollah, das habe ich jetzt nicht. Ja, was ist jetzt richtig?
In den Medien ist es allgemein die Hezbollah, ja, weil man ist das die Partei.
Gut.
Man referiert auf die Partei. Gut, ja. Der Hiss ist die Partei im Arabischen und das hat einen männlichen.
Okay. Also der Hezbollah, diese Feuerkraft, das wäre dann sofort die Retourkutsche, würde kommen, würde das Iron Dome überfordern, dann hätten wir einen flächendeckenden Krieg.
Ja, und genau davor haben auch die Generäle in der israelischen Armee durchaus Respekt. Also man ist in Israel der Meinung, man könnte so einen Krieg führen, er sei zu führen und er sei zu gewinnen. Nachher würde man in Südlibanon einmarschieren. Der Süden Libanons und vor allem der Süden Beiruts würde flach gemacht. Das ist überhaupt keine Frage. Das wäre ein schrecklicher Krieg. Aber wie gesagt, Israel ist das Land der Wehrhaftigkeit per se. Also es gibt ja diese alte Analogie, was haben wir aus dem Holocaust gelernt? Nie wieder. Die Deutschen, nur hat das zwei ganz unterschiedliche Bedeutungen. Für die Deutschen heißt es nie wieder Auschwitz, also nie wieder so etwas, und das erklärt einen großen Teil des real existierenden deutschen Pazifismus. Ja. Und für die Israeli heißt es nie wieder wie Schafe zur Schlachtbank gehen. Mhm. Wir wehren uns. Und wer das nicht begreift in Israel, wer nicht sofort sieht, dass dieses Land nie wieder, absolut nie wieder, sich irgendwie militärisch oder auch sonst ausliefern wird, der begreift diese Region nicht. Mhm. Und das gilt auch für zum Beispiel eine Attacke des Hisbollah. Ja. Wenn der Hisbollah, ich würde sagen, verrückt genug ist, jetzt wirklich Israel anzugreifen, dann wird natürlich eine verheerende Antwort kommen. Mhm.